willkommen zu Gitarrenkram, dem Podcast von und mit Gitarren. Ne, mit Gitarren nicht, über Gitarren. Ne? Von und mit Carsten und Gonz. Das bist du und das bin ich.
Genau, hallo zusammen. Ja,
hallo. Es gibt so eine Sache, die haben wir beim letzten Mal irgendwie vergessen. Die sollten wir vielleicht mal erwähnen. Wir haben ja uns vorgestellt und haben ja auch über unsere Bands kurz gesprochen. Und die Sache ist ja die, vielleicht will das ja auch mal irgendjemand hören oder sehen, was wir so machen an Musik. Ja. Und vielleicht sollte man das kurz erwähnen, dass man halt, dass es auch YouTube-Videos mit uns gibt. Und auch CDs oder Downloads. Ja. Also fangen wir mal an mit Lexi Confusion. Da gibt es Videos auf YouTube, auf meinem alten oder auf meinem privaten, ist eigentlich mein privater YouTube-Channel. Also der heißt RealGonz74 und dann muss man mal durchgucken, so viele Videos gibt es da ja nicht. Und auf jeden Fall Lexi Confusion, da gibt es einige Lieder von unserem letzten Konzert.
Ja, vielleicht kannst du das zu einer Playlist zusammenstellen und wir verlinken die Playlist dann in den Shownotes.
Das kriegen wir bestimmt irgendwie hin. So, was haben wir dann noch? Also, dann hatte ich das ja schon angeteasert, da kommt dann demnächst auch noch neue Musik, die auch schon alt ist, und das erklären wir aber dann irgendwann, von Lexi Confusion. Dann machen wir es mal ein bisschen chronologisch. Dann gibt es eine EP von Connection Failed, die heißt Taking Time, die gibt's auf Bandcamp. Ja, kann man da einfach reinhören, muss man ja nicht kaufen, aber kann man natürlich auch gern kaufen. Ne? Ist schon ein bisschen alt, ist sehr, ich sag mal, also ich habe die ja damals aufgenommen und abgemischt. Mittlerweile kann ich es ein bisschen besser, sagen wir es mal so.
Ja, du warst jung und brauchst das Geld.
Genau. Und dann würde ich sagen, von Silent Man, was ja eigentlich ursprünglich mal eine Coverband war oder auch noch ist, aber in der Zeit, wie ich in der Band war, haben wir auch eigene Songs gemacht. Und jetzt könnte man mal raten, wer hat die aufgenommen und gemischt. War auch wieder ich. Das habe ich schon ein bisschen besser gemacht. Gibt es auch auf Bandcamp Silent Man. Bandcamp gibt es nur eine EP. Wie heißt die EP?
And Sometimes.
Oder, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch noch CDs, also richtige CDs. Wer eine CD will, einfach mal irgendwie melden, anschreiben oder so. Kann man für, keine Ahnung, 5 Euro plus Versand oder wenn man sich sieht, irgendwie haben.
Ja, ich habe auch noch welche. Und es gibt auf YouTube, es gibt, glaube ich, einen eigenen Kanal, Silent Man Band.
Ja, genau.
Und da gibt es auch ein paar Videos von Auftritten mit verschiedenen Sängerinnen. Ja. Kann man dann auch mal gucken. Aber ich denke, wir gucken, dass wir das alles verlinkt bekommen.
Genau. Und dann zuletzt habe ich mit meiner Band Drowning Time eine EP aufgenommen. Wie heißt die?
Irgendwas mit der Faust vorne drauf.
First Punch. Und die kann man jetzt also wirklich quasi überall hören. Die gibt's also auf oder auch kaufen. Amazon, iTunes, was gibt's noch hier? Spotify, YouTube.
Ich habe die tatsächlich bei Google Play Music gekauft.
Und da auch.
Ja.
Ja. Also Drowning Time, First Punch. Die habe ich aufgenommen, ja, und auch gemischt, ja, man kann es glauben, und das war dann auch mein Bestes bis jetzt. Ja, gut, das ist auch die gibt es auch erst seit März, die EP, und die ist sehr schön geworden, ja, kann man sich mal anhören, das macht Spaß, die rockt.
Ja, über das ganze Aufnehmen und Abmischen und was wir da verwendet haben, machen wir sicherlich mal eine separate Folge. Gibt sicherlich Recording-Nerds, die das mal spannend finden.
Genau, ja. Aber ich meine, ist ja vielleicht auch mal interessant, einfach wer Lust hat, kann da halt mal reinhören oder auch gucken, was wir so gemacht haben. Ich sag mal, so gerade so ein paar ältere Sachen dass man dann vielleicht auch nicht mehr ganz so stolz drauf, wenn man das so sieht oder so, keine Ahnung, muss man mal überlegen. Und dann gibt es hier noch eine Band, die wir gar nicht erwähnt haben, das letzte Mal. Und zwar heißt die Cargo. Ja, und da sind nur zwei Leute drin, ja, also Cargo, ne, der Carsten und der Gonz, ja. Da hat sich mal jemand was gedacht dabei. Und das war auch so eine Zeit, so ähnlich wie jetzt, kann man fast sagen, ja, wo wir nicht zusammen in der Band waren und dann haben wir uns einfach immer mal getroffen und haben zusammen im Proberaum ein bisschen Musik gemacht, ja, auch eigentlich, ja, nur akustisch eigentlich, ne?
Ja, und nur für Spaß. Ich glaube, wir haben, genau. Es gibt, glaube ich, gar keine Aufnahmen von Cargo.
Doch, doch, gibt Aufnahmen, die gibt es sogar im Internet, kann sich jeder anhören, ich verrate aber die Adresse nicht.
Ach du liebe Zeit.
Ja, aber ich kann sie dir nochmal an, ich kann sie dir nochmal sagen, dann kannst du da nochmal hören. Aber wir haben auch einen Auftritt gehabt.
Auch das stimmt, ja.
Und was haben wir da gespielt? Wir haben auch ein paar Coverversionen gespielt und wir haben aus Sachen von Lexi Confusion gespielt, ne?
Ja.
Ich will jetzt gerade mal gucken, ob ich diese Adresse finde und dann kann ich hier einfach mal sagen, was wir da, einfach mal des Spaßes halber.
Genau, mach das mal. Ich kann so lange mal noch erzählen. Ich habe auch noch eine andere Band. Ich habe noch eine Symphonic Metal Band, die nennt sich Anavo. Anavo ist keltisch für Harmonie, Musik und so weiter. Auch die liegt natürlich im Moment auf Eis, ist doch nicht so einfach und zur Sängerin kommt immer aus Köln rübergefahren. Ja, aber da soll es dann irgendwann auch mal Musik und auch Auftritte geben.
Ja, fände ich cool, wenn wir da irgendwie mal zusammen auftreten würden, auch irgendwie. Also du mit Hanavo, ich mit Drowning Time am besten. Das würde vielleicht Spaß machen und ein bisschen passen. So, also was man hier online hören kann, ist Undying Awake. Das sind zwei kleine Teile aus einem großen Lied quasi. Game of Agony. Das wäre mal Spaß, nochmal akustisch zu hören. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und Pure Love. Da fällt mir ein, man kann ja noch mehr hören, aber da bin nur ich dabei. Und zwar habe ich ja Anfang, Mitte des Jahres hier zu Corona-Zeiten, wie das so anfing, habe ich ja Livestreams gemacht.
Oh, richtig.
Und da habe ich ja auch Silent Man und Lexi Confusion und Drowning Time und also ich habe von allen meinen Bands irgendwie was gespielt und auch Solo-Sachen von mir und auch Covers. Ja.
Ja, können sich Interessierte mal anhören.
Ja.
So, ich glaube, jetzt haben wir unsere Zuhörer genug genervt mit unserem.
Genau, aber ich dachte, das muss nochmal erwähnt werden. Ja, worum geht's denn da jetzt?
Ich glaube, heute wollten wir was erzählen über die Geschichte der E-Gitarre. Das ist ja so irgendwie das Grundelement, um was es sich hier generell in unserem Podcast hier drehen soll. Und deswegen für Interessierte würden wir mal kurz einen Abriss davon machen, wie es überhaupt dazu kam, dass es E-Gitarre gibt und Rock'n'Roll und Metal.
Das ist ja schon mal eine interessante Umschreibung, dass es überhaupt E-Gitarre gibt. Wie ist es denn dazu gekommen, dass es eine E-Gitarre gibt?
Na gut, das Ganze ist eigentlich begründet. Früher gab es ja Big Bands, die wurden dann immer größer und lauter. So in den 20er Jahren waren dann so viele Bläser in diesen Big Bands, dass man der Gitarrist sich schlicht und einfach nicht mehr hören konnte. Dann hat man sich überlegt, okay, irgendwie muss man den jetzt elektrisch verstärken. Mhm. Und dann ging das im Prinzip schon ab 1923 los, dass man angefangen hat, mit Tonabnehmern zu experimentieren. Hat also versucht, die in Gitarren einzubauen, um halt dem armen Gitarristen in der Band da ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen.
Und das hat man in Akustikgitarren, so Archtops, glaube ich, hat man das auch gerne eingebaut, ne?
Genau, das hat man als allererstes da rein eingebaut, weil es einfach gar nichts anderes gab. Man hat sich halt mit dem bedient, was man hatte, hat dann irgendwie so aus Hufeisenmagneten irgendwie Tonabnehmer gemacht und hat dann praktisch durch die Schwingung, kleiner Physikexkurs, also der Tonabnehmer ist magnetisch und wenn sich ein magnetisches Metall, Eisen, Nickel oder Kobalt darin bewegt, dann wird Strom induziert und das ist das, was bei der Klinkenbox unten aus der Gitarre rauskommt und deswegen braucht man einen Verstärker, um diesen sehr geringen Strom zu verstärken. Okay, genug Physik für heute.
Okay.
Ja, und dann haben sich Ein Herr Reichenbecker, dann hat, glaube ab 1931 einen ersten Pickup gehabt, einen Tonabnehmer, der also auch funktioniert hat. Und da kam dann diese legendäre Frying Pan, die du vorhin schon erwähnt hast. Das war irgendwie so eine Lapsteel, also eigentlich eine Gitarre, die man sich auf den Schoß legt. Die hat dann so einen Tonabnehmer da drin gehabt und dann konnte man das schon ein bisschen verstärken. Ich meine, die Verstärker zu der Zeit haben natürlich auch lächerlich wenig Watt gehabt im Vergleich mit dem, was man so in den 80ern vielleicht benutzt hat.
Aber da fällt mir ein, ich weiß nicht, wann hat denn Leo Fender seinen ersten Verstärker eigentlich rausgebracht? Weißt du das zufällig? Das war ja vor den Gitarren, die er gebaut hat, meines Wissens.
Oh, gute Frage. Verstärker habe ich jetzt mich gar nicht schlau gemacht.
Ja, nee, aber das ist ja mal so ein interessantes Gimmick auch vielleicht zu wissen, die alten Verstärker, die hatten ja immer die Regler quasi hinten und oben, ja, und nicht wie man das heute kennt, so vorne. Und das ist ja auch der Grund, wie du eben gesagt hast, mit diesen Big Bands und sowas. Und die Gitarristen saßen dann quasi auf dem Stuhl hinter dem Verstärker.
Ja, und sie haben nicht
Und dann,
sich beschallt, sondern das Publikum.
genau, und dann konnten sie das schön einstellen, quasi mit den Reglern, wie die da. Die waren halt direkt vor denen. Ja. Deswegen ist das Panel damals anders gewesen, wie das heutzutage so ist.
Ja, das stimmt. Es gibt natürlich als Hommage an so alte Verstärker das auch immer noch. Manche finden das auch schick, wenn keine Regler auf der Vorderseite zu sehen sind. Ja. Der bereits erwähnte Herr Rickenbacker hat dann weitergemacht. Ab 1932 gab es dann die erste quasi serienmäßige Gitarre, die elektrisch war. Er hat die interessanterweise Electro Spanish genannt. Also eine spanische Gitarre für eine Akustikgitarre und halt Elektro, weil sie elektrisch war. Und wenn jemand schon mal was von der Gibson ES gehört hat, das ES steht auch für Electro Spanish. Also da haben die sich das daran abgekupfert. Gibson kam dann aber erst 1936 mit ihrer Electro Spanish 150.
Okay, das ist auch so ein richtig fettes Teil, glaube ich, gewesen, ne?
Das ist so eine richtig dicke Jazzmama und
Die
die
gibt es ja, glaube ich, immer noch, oder?
kann sein, ES gibt es diverse. Witzigerweise, damals die 150 stand für den Preis. Die hat also 150 US-Dollar gekostet, als sie rauskam. Und das war aber im Bundle mit einem Verstärker und einem Kabel.
Ja, gut, aber das war ja auch damals sehr viel Geld.
Ja, das stimmt. Also schwer zu sagen, wie viel Euro das jetzt in D-Mark wären.
Das stimmt auch wieder. Ja. Ja. Okay. Und wie ging es dann weiter?
Ja, und dann hat man aber gemerkt, okay, das ist halt eine akustische Gitarre, der Tonabnehmer ist in der Decke verbaut. Wenn das laut ist, dann schwingt die Decke mit, das schaukelt sich hoch, es gibt Rückkopplungen. Man konnte das nicht so besonders laut machen. Und dann gab es findige Menschen, wie zum Beispiel den Lester Polfus, der sich später dann Les Paul nannte. Der dachte sich, okay, wir müssen diese Schwingung irgendwie unterbinden, hat also die ganze Konstruktion, den Steg und so weiter auf einen großen Holzklotz gemacht, hat kurzerhand seine Akustikgitarre auseinandergesägt und hat praktisch die Flügel oben und unten an diesen Klotz dran geklemmt, relativ ja, hemdsärmelig. Sah nicht besonders schick aus. Es gibt Bilder davon und das Ding hieß dann auch liebevoll The Log. Der Klotz ist damit dann bei Gibson vorstellig geworden und die haben ihn ausgelacht und wieder rausgeschmissen.
Genau, so war das. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, als wäre ich dabei gewesen.
Ja, also sie haben gesagt, wer braucht denn sowas? Davon haben sie gesehen, dass das wahrscheinlich ziemlich kacke aussah. Ja. Dann kam als nächstes ein gewisser Paul Bigsby auf den Plan. Der hat
Ach.
1948 die ersten teilmassiven Gitarren in Serie gebaut. Waren auch noch nicht so richtig Solid Bodies, aber das ging zumindest schon mal in die Richtung. Und dann ging es auch schon Richtung Herr Fender. Der hat dann
Genau, dann kam.
1950 die Esquire gebaut.
Ja, und damit quasi die Telecaster erfunden,
Genau.
die wir heute kennen.
Und die auch heute unverändert so im Fender-Programm zu kaufen ist. Mehr oder
Genau, und
weniger. Also die.
aber das war jetzt die erste in Serie hergestellte E-Gitarre, oder?
Sozusagen, ja. Also es ist ja so, man kam ja von der einen Seite von Gibson, Archtops, Gitarren mit gewölbter Decke. Diese Instrumente wurden alle von Gitarrenbauern natürlich gebaut. Und der Leo Fender, der selbst gar nicht Gitarre spielen konnte, wollte halt erschwingliche Instrumente für die Masse haben. Und dann hat er sich überlegt, was kann man da machen? Also Gitarren mit geschraubtem Hals. Und dann konnte man das so weit zerlegen, dass er praktisch Arbeitskräfte nur ein bisschen anlernen musste. Und dann konnten die Bodies und die Hälse herstellen und dann diese Gitarren zusammendengeln.
Genau. Und dann war das auch ein relativer Erfolg, ja.
Ja, zuerst gar nicht mal so. Bis dann so ein paar Country-Spieler hatten, haben die dann für sich entdeckt und dann ging es eigentlich erst richtig rund. Also ja, die ersten Gitarren waren auch gar nicht so toll, weil die zum Beispiel gar keinen Stab im Hals eingelegt hatten. Haben sich ständig nur verzogen, haben auch nur einen Tonabnehmer gehabt. Auch die Esquire hatte nur einen. Und eigentlich die erste, die dann zwei Tonabnehmer hatte, die hieß Broadcaster. Und dann ist aber die Firma Gretsch auf den Plan getreten, die nicht für ihre Gitarren berühmt war zu der Zeit, sondern für ihre Schlagzeuge. Und die hatten ein Drumkit, das Broadcaster hieß. Und deswegen haben die natürlich geklagt. In den USA wird ja immer gern mal geklagt, war auch früher schon so. Und dann mussten Fender das wieder runternehmen. Und dann gab es tatsächlich als besondere Kuriosität, haben sie dann die Aufkleber einfach auseinandergeschnitten. Und da stand nur Fender und gar nichts mehr drauf. Und die sind extrem rar, weil es nur sehr wenige gab. Und die haben den Spitznamen No-Caster.
Stimmt, das habe ich auch schon mal gehört. Und dann wurde daraus aber die Telecaster.
Genau, die Telecaster. Und die ist dann auch weiterhin so im Programm. Witzigerweise, der Bruce Springsteen ist ja so bekannt für seine Telecaster. Das ist aber keine Telecaster, das ist in Wirklichkeit tatsächlich eine Broadcaster, wo ein zweiter Tonabnehmer eingebaut wurde nachträglich. Also die wurde nachträglich telefiziert.
Und die hat ja dieses ikonische, wie nennt man die Farbe, Blond.
Butterscotch Blond.
Butterscotch Blond, genau. Das ist so eine Gitarre und Farbe, die sollte man mal haben, oder?
Absolut, das habe ich mir auch irgendwann mal gedacht. Ich erinnere mich, wie wir einmal auf der Musikmesse zusammen waren und ich glaube, ich eine Squire und zwei Fenders in der Hand habe und dich gebeten habe, mich mit jeder zu fotografieren, damit ich sehe, welche mir am besten steht.
Oh.
Die Fotos gibt es auch noch irgendwo.
Das wäre natürlich witzig, wenn wir das jetzt nochmal rausfischen würden und die dann irgendwie mit einbauen. Also da kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Interessant, ja, stimmt. Aber du hast eine, die ich auch sehr gut klingt, finde ich. Und wir hatten immer ein Lied bei Sandman gespielt, da hatte die sehr gut gepasst. Nur leider hattest du selten Lust, die mit auf Konzerte zu nehmen, weil du ja eigentlich eher so der Hamburger-Typ bist. Aber dazu kommen wir, glaube ich, auch noch später. Aber ich glaube, die ganze Sache war jedenfalls so erfolgreich, dass Gibson sich daran erinnert hat, sie bräuchten ja auch sowas. Ja, so eine Solid-Body-Gitarre. Und haben sich dann halt an diesen Lester Paulfuss erinnert. War das nicht so ähnlich?
Ja, genau so war das. Dann haben sie sich an den gewandt und haben dann tatsächlich fast 10 Jahre später, oder The Lock war 41, fast 10 Jahre später dann noch zusammengefunden und die erste Les Paul ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1952 dann rausgekommen.
Ganz genau, 52.
Und witzigerweise, der Lester Paulfuss mochte diese gewölbten Decken von den richtigen Gibson Les Pauls überhaupt nicht und die, die für ihn gebaut wurden, die sind immer mit flacher Decke gebaut worden.
Okay, aber das gab es ja dann später auch nochmal in Serie.
Genau, aber die ikonischen, richtig tollen, super Ende 50er Jahre Les Pauls, die haben natürlich alle die entsprechend gewölbten Decken aus geflammten Ahorn. Also es ist auch dann eine Sandwich-Konstruktion bei der Les Paul. Also normalerweise hat die einen Mahagoni-Body mit einem aufgeleimten Ahorn-Top. Während bei Fender das normalerweise immer eine Sorte Holz ist und weil die auch meistens dick überlackiert waren, können das von 1 bis 4, 5, 6 Teile gewesen sein, zum Teil.
Genau.
Das sieht man aber unter Umständen nur, wenn man den Lack abmacht. Bei Gibson war
Genau.
es immer schon wichtig, die haben sich immer mehr als Gitarrenbauer gesehen und ja, Fender war halt mehr so die Fabrik. Ich hab übrigens das Fenderwerk in Corona besichtigt, als ich vor ein paar Jahren in den USA war. War sehr interessant.
Das Fenderwerk in Corona, das passt ja jetzt.
Das passt jetzt, ja.
Die Gibson, also die Les Paul, die hatte ja anfangs auch ein oder zwei P90s Pickups drin und nicht wie heute üblich Humbucker.
Genau, ja.
Weil die gab es damals noch gar nicht.
Nee, die gab es noch nicht. Das hat man erst schon später gemerkt, dass das doch irgendwie gut wäre, wenn das nicht brummen würde, weil diese Einspuler natürlich sehr empfindlich gegen Einstreuungen waren. Und ich glaube, Seth Lover heißt er, der den Humbucker dann erfunden hat, wo man zwei Spulen nebeneinander macht und dann die parallel schaltet. Ist parallel oder in Serie?
Die
Na,
sind in
jedenfalls.
Serie geschaltet.
In Serie so, dass sich die Einstreuung gegenseitig praktisch ja, auslöschen, Phasen verdreht. Und das funktioniert super und ist jetzt eigentlich heute Rock und Metal State of the Art. Das ist, glaube ich, bis vor ein paar Jahren komplett so geblieben mit Humbuckern, dass die so konstruiert wurden, bis Fishman auf den Plan traten. Die haben ein anderes Konzept gemacht mit ihren Fluence-Pickups.
Stimmt, oh, da sind wir jetzt aber schon direkt in der Gegenwart.
Ja, da sind wir jetzt 70 Jahre gesprungen oder sowas, aber nach der Les Paul 52 kam ja jetzt nicht mehr so viel Neues. Da kamen 1954 noch die Stratocaster,
Genau.
die ja so tendenziell eher so dein Lieblingsmodell ist.
Richtig, tendenziell schon. Gut, was war da anders als bei der Telecaster? Also ist ja auch wieder eine Fender. Was war anders als bei der Telecaster? Ein bisschen andere Form. Ja, vom Body, vom Korpus, bisschen andere Kopfplatte. Drei Single Coils anstatt zwei. Anfangs auch nur mit einer Dreifachschaltung. Also man konnte einfach nur diese drei Single Coils anwählen. Und ach so, hatte die von Anfang an schon ein Tremolo?
Die hatte ein Tremolo, das ist, glaube ich, dann 56 oder sowas irgendwie auch patentiert worden.
Ja, und das Tremolo heißt eigentlich Vibrato, ne?
Genau, also
Ja.
Tremolo ist eigentlich aus der reinen Musiktheorie der Begriff für eine
Lautstärke.
Lautstärkeänderung, für eine Lautstärkemodulation. Die hat der Herr Fender, das hat er aber anscheinend irgendwie durcheinander geworfen, hat das Vibrato auf seiner Gitarre Tremolo genannt. Dafür hat er in seine Verstärker einen Tremolo-Effekt eingebaut, den er dann Vibrato genannt hat.
Ja, gut. Ich meine, das ist dann wenigstens konsequent gewesen.
Ja, das muss man so sagen.
Ja,
Und mit dem
genau.
Dreiwegschalter, was du sagst bei der Strat, ich weiß gar nicht, ob es Clapton war, das war dann so eher in den 60ern, hat irgendjemand dann zufällig rausgefunden, dass wenn er ganz vorsichtig ist, dann gibt es eine Zwischenposition, wo er zwei Tonabnehmer gleichzeitig benutzen kann bei der Strat. Und natürlich war
Also
das
ich.
blöd, weil die wegen der Feder immer eingerastet haben. Dann haben die erstmal im ersten Schritt die Feder rausgenommen. Entschuldigung.
Ja, kein Problem. Ich denke aber nicht, dass das Clapton war. Ich würde auch mal vermuten, dass das schon früher aufgefallen ist oder benutzt wurde. Interessanterweise hat man dann, glaube ich, diesen berühmten Out-of-Phase-Sound gehabt, für den aber Clapton oder auch Mark Knopfler bekannt sind. In den Zwischenpositionen 2 und 4.
Ja, stimmt.
Und was eigentlich das Allerbeste an der Stratocaster ist, ist die Bierbauchfräsung, ja. Das hatte vorher auch noch keine andere Gitarre. Also nicht, dass ich wüsste.
Genau, also nicht nur den Belly Cut für den Bauch auf der Rückseite, sondern auch oben an der Decke ist ja auch für den rechten Unterarm die obere Zarge abgeflacht
Genau.
und so eine Strat ist tatsächlich extrem
Bequem.
komfortionös zu spielen. Also das ist wirklich, und also die war halt einfach ihrer Zeit auch genau perfekt stylisch. Also wenn man sie so mit so alten Straßenkreuzern vergleicht, das hat optisch gepasst wie Arsch auf Eimer. Und die Farben waren übrigens auch aus der Kfz-Industrie, die sie genommen haben.
Stimmt, ja, das ist richtig.
Und das mögen die Leute heute noch. Und vielleicht könnt ihr euch erinnern, in der letzten Folge ging es um Eddie Van Halen. Der mochte auch die Ergonomie von der Strat. Aber er mochte natürlich den Sound von Humbuckern, weil die einfach mehr Ausgangsleistung haben. Viel, viel lieber.
Genau. Und die Humbucker kamen dann auch irgendwann Mitte, Ende der 50er Jahre. Also heutzutage sind ja die Les Pauls aus der 58 und besonders 59 sehr beliebt und auch sehr teuer. Ja. Und die hatten natürlich dann schon Humbucker Puffs. Ja. Was heißt das?
Patent applied for.
Genau. Und das ist ja ein Sound, der heutzutage gesucht wird. Oder ich meine, man kann ja immer noch Humbucker kaufen mit dem Path-Sound. Ja, das ist ja quasi Standard, kann man ja sagen.
Weil die Fertigungstoleranzen damals so groß waren, dass man kaum sagen kann, es gibt genau den Puff-Sound, aber.
Also ich denke mal, das ist generell, wenn wir da, gut, da kann man jetzt natürlich unzählige Diskussionen führen, aber das ist ja generell, den alten Gitarren wird ja mal ein besonderer Sound nachgesagt, aber auf der anderen Seite sagt man ja auch immer, es gibt gute und es gibt schlechte Gitarren. Und am Ende des Tages ist es ja auch immer wieder Geschmackssache, ja. Der eine mag das und der andere mag das, ja. Und da gibt es halt auch keine richtige Wahrheit,
Nee, das ist so. Und ich
ja.
glaube, auch von den berühmten 58er, 59er und 60er Les Pauls sind auch einige gebaut worden, die vielleicht nicht so toll geklungen haben. Aber ich glaube, bei
Ganz
den
bestimmt.
1959ern, ich glaube, es gibt so roundabout 200 Stück, die wohl richtig mega super duper gut klingen. Und die anderen, gut, liegen halt vielleicht in japanischen Tresoren rum und werden eh nicht gespielt.
Ja. Und in den 50er Jahren hat Fender ja Ahornhälse benutzt, also nicht nur Ahornhälse, sondern auch Ahorn-Griffbretter. Und das wurde ja dann in den 60er Jahren geändert. Zu dunklem Holz, ich nehme an, Palisander oder Rosewood oder beides, das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
Genau, das ist das gleiche. Palisander ist, glaube ich,
Ach so, okay.
das deutsche Wort für Rosewood.
Rosewood, ja, dann
Es
passt ja.
gab, ja, es gab aber auch welche mit Ebenholz, aber das war, glaube
Ebenholz,
ich,
ja
eher bei
klar.
Gibson-Griffbrettern.
Ja,
Die haben statt
ja.
Mahagoni dann Ebenholz genommen.
Genau. Und die Les Paul, die Gibson Les Paul, mag man heute vielleicht auch gar nicht so glauben, aber die lief dann auch zwischendurch gar nicht so gut. Ja, das war jetzt nicht unbedingt immer ein Verkaufsschlager. Und da gab es dann auch verschiedene Versionen, zum Beispiel die Junior-Modelle, die dann halt diese flachen Decken hatten und einfach einfacher waren und deswegen auch günstiger verkauft werden konnten.
Ja, und
Da
deswegen
gab
sehr beliebt waren, aber auch einen ganz speziellen Sound und einen speziellen Charme haben. Also der Billy Joe
ja.
Armstrong von Green Day zum Beispiel hat ja auch so eine Les Paul Junior.
Würde mich jetzt auch mehr reizen im Moment als eine richtige Les Paul, muss ich
Ja,
gestehen.
diese P90 haben halt auch so einen ganz eigenen Charakter. Sind zwar Einspuler,
Ja.
aber ist halt so eine Mischung, klanglich so eine Mischung aus Humbucker und Single Coil, aber so ganz eigen. Ja, ich
Ja.
habe tatsächlich auch keine Gitarre mit P90 drin. Das ist eigentlich eine Schande.
Ja. Ich auch nicht, aber ich habe ein Set von Pickups und ja, mal gucken, es liegt jetzt ein bisschen an mir, dass irgendwann mal die Gitarre dazu entsteht, wo die reingebaut werden. Das wird aber auch noch ein bisschen dauern. Auf jeden Fall, um zurück zu den Gitarren zu kommen, die es damals gab. Ja, die Les Pauls haben sich halt so lala verkauft. Dann gab es auch noch die, hießen die auch Junior, also die Double-Cut-Modelle, ja, wo dann halt oben auch noch ein Cutaway, also die zwei Cutaways hatten.
Ja.
Die ich ja persönlich auch hübscher finde als jetzt diese Single-Cut-Modelle. Und dann gab es die normale Les Paul irgendwann gar nicht mehr. Und dafür, die hieß zwar auch Les Paul, aber das war dann das Modell, was wir heute als SG kennen.
Ja, genau, die sind erst SG Les Paul, glaube ich, und ich glaube, dann ist das Les Paul irgendwann ganz davon verschwunden. Das kann aber auch vielleicht Gründe gehabt haben, dass dieses Endorsement oder die Kooperation mit dem Herrn Lester Bollfuss irgendwann ausgelaufen ist. Das könnte auch sein. Und die SG hat heute auch ihre Verehrer, aber letztlich war das auch wahrscheinlich zu modern, das Design, genauso wie jetzt irgendwie die Flying V und die Explorer. ja auch nie so richtig gut verkauft wurden.
Die aber auch schon sehr alt sind. Ich glaube, die waren auch aus den Ende 50er Jahren, oder?
Ja, also die waren mit
Ja.
ihrem futuristischen Design völlig ihrer Zeit voraus und zu viel der Zeit voraus anscheinend. Aber
Ja.
es gibt auch heute immer noch Leute, die darauf schwören, die das cool finden. Ich finde, so eine Flying V kann auch ganz cool aussehen.
Ja, ich denke mal, ja, so ein Explorer auch. Ich denke mal, auch dann in neueren Modellen von anderen Firmen, ja, man denke nur an James Hetfield, ja. Also da gibt es schon viele Fans auch, die spielen und mögen und kaufen.
Ja, und die Edge von U2 hat auch eine Explorer gespielt.
Ja,
Oft, ich glaube
ja.
von der 76er oder sowas.
Ja.
Ja, aber tatsächlich, die Les Paul war da ganz vom Markt verschwunden. Keiner wollte die haben. Weiß nicht, ob es auch vielleicht zu teuer war zu der Zeit. Und so richtig ihre Renaissance erlebt hat die tatsächlich erst Ende der 80er Jahre wieder.
Ja, kann man sich heute kaum vorstellen. Aber bleiben wir doch erst einmal noch ein bisschen in den 60er Jahren, oder? Weil Fender wurde dann ja auch verkauft an CBS. Und deswegen spricht man heute ja auch ganz gerne von den Pre-CBS-Modellen. Weil CBS wollte nicht, das war, ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Auf jeden Fall war das eine größere Firma. Die wollte natürlich auch irgendwo Geld einsparen und hat dann auch ein bisschen mit der Zeit an der Qualität gespart. Deswegen haben die Modelle, die damals gebaut wurden, auch einen schlechteren Ruf.
Ja, wohl auch nicht ganz zu Unrecht, aber auch da gab es sicherlich sehr gut klingende Exemplare.
Ja.
Und ich glaube, dann in den 70ern kam ja dann dieser große Headstock bei den Fender-Gitarren.
Ja, furchtbar.
Ja, also optisch gefällt er mir überhaupt nicht, aber das war wohl auch
Ja.
eine Marketing-Sache, weil man einfach den Schriftzug dann größer machen konnte und man konnte von größerer Entfernung erkennen, ah, das ist eine Fender.
Ja,
War rein
aber in.
Marketing, hat, glaube ich, mit dem Sound nichts zu tun gehabt.
Ja, wäre jetzt vielleicht eher was fürs Thema Verstärker, aber in den 60er Jahren und gerade so zum Ende hin der 60er Jahre. Hin, da gab es ja dann auch immer mehr verzerrte Sounds und ja, die Rockmusik einfach ist geboren worden auch, ne? Und mit Jimi Hendrix, einem Stretch-Spieler, der hat ja da ja, Generationen quasi geprägt mit seinem neuen Sound, den er kreiert hat. Ist ja auch sehr spannend.
Ja,
Ja.
das stimmt. Ja. Das ist
Das
natürlich
kann man.
stark den Marshall-Verstärkern geschuldet.
Ja, aber das kann man sich ja heute auch kaum vorstellen, ja. Weil wenn man sich dann mal die Musik damals anhört, ich sag mal auch vor Jimi Hendrix oder Mitte der 60er oder davor noch, Anfang 60er, Beatles und so, das waren ja alles clean, mehr oder weniger cleane Gitarren.
Ja gut, das waren ja noch Zeiten, wo die Toningenieure in den Studios in weißen Kitteln rumgelaufen sind.
Ja, das
Ja, also da
stimmt.
gibt es ein cooles Buch, das, wie heißt der denn? Geoff Emerick heißt der. Der war Toningenieur in den Abbey Road Studios und der erzählt autobiografisch, wie er da mit den Beatles gearbeitet hat und
Ja.
wie er das Close-Miking ausprobiert hat und so. Ist sehr interessant. Das Buch heißt auf Deutsch Du machst die Beatles.
Sehr
Fand ich
empfehlenswert.
sehr empfehlenswert, sehr unterhaltsam. Auch die
Ja.
Anekdoten, die er da erzählt.
Ja. Sollte man gelesen haben. Gab es denn dann noch irgendwelche anderen interessanten Gitarren, die in der Zeit dann mal rauskamen? Wahrscheinlich schon, ne? Aber das könnte man jetzt auch irgendwie.
Ja, tatsächlich, die meisten, die auf der Suche nach einer Gitarre sind heutzutage, da geht der Blick als erstes Les Paul, Strat, Tele, SG. Das, also Fender und Gibson sind immer so die großen Namen und auch wenn die Gitarren jetzt schon seit über 70 Jahre alt sind, da sind das nach wie vor die Instrumente, mit denen man irgendwie verbunden wird. Wahrscheinlich aber auch dem Umstand geschuldet, dass damit halt die großartige Musik gemacht worden ist damals.
Es war ja auch damals so, dass die hier in Europa gar nicht einfach zu bekommen waren, diese Instrumente. Die waren ja logischerweise, wurden die alle in Amerika gebaut, ja. Und die wurden ja auch nicht irgendwie tausendfach im Monat oder im Jahr gebaut, wie das heute so üblich ist. Und da kamen dann auch da war das dementsprechend schwierig, auch mal in Europa so eine Gitarre abzubekommen. Deswegen wurden hier ja dann Nachbauten dann auch irgendwie angefertigt von europäischen Firmen.
Ne? Ja, genau, beziehungsweise auch eigene Designs. Also ich
sag jetzt mal. Eigene Designs oder angelehnte Designs, ja.
Höfner, Framus, so Firmen hatten sich damals auch schon verdient gemacht und sind aber auch dann wieder von der Bildfläche verschwunden. Und erst später sind die Labels dann neu erweckt worden. Das gleiche auch übrigens mit Hagström, schwedische Gitarrenfirma, die es dann auch mal weg waren.
Und in den 70er Jahren kamen dann diese Copycats mehr raus. Dann, das waren dann die japanischen Firmen, wie zum Beispiel Ibanez.
Genau.
Die Gitarren kopiert haben, dafür dann auch irgendwann mal verklagt wurden und dann auch eigene Modelle entwickelt haben.
Ja, aber die Kopien, also die Les Paul-Kopien von Ibanez sollen auch wirklich gut sein. Oder berühmt sind auch die von Tokai.
Genau.
Sollen wirklich auch gute Instrumente sein. Und es gibt auch heute viele Firmen, die, sag ich mal, Les Paul-Style-Gitarren bauen, die es locker mit einer Gibson aufnehmen können und vielleicht sogar gar nicht so teuer sind. Aber eine Gibson ist halt eine Gibson und da steht halt Gibson drauf.
Ja.
Der Nimbus schwingt irgendwie mit.
Das stimmt. Ja, in den 80er Jahren, das hatten wir schon mal kurz angerissen, beim letzten Mal auch, da gab es dann die Super Strat auf einmal, ja, dank Eddie Van Halen. Ja, das war dann eine Strat oder Strat-ähnliche Gitarre mit einem Humbucker im Steg.
Ja.
Oder zwei Humbuckern. Galt auch als Super Strat, oder? Was macht da eine Super Strat aus, dass sie mindestens einen Humbucker hat?
Ja, mindestens den Steg-Humbucker.
Ja. Und am besten noch irgendwie was Floyd Rose-mäßiges.
Genau. Knallige Farben waren natürlich auch angesagt damals.
Die waren dann irgendwann auch noch angesagt, das kam dann auch noch dazu, genau.
Ja.
Und das waren
die wilden 80er, ja. Da kamen es dann Firmen wie Ibanez, Jackson, Chavel, Washburn, die sind, glaube ich, dann so da in der Zeit alle groß geworden, haben dann da ihre Schnitte gemacht.
Genau. Sind dann aber auch teilweise wieder später verschwunden. Ich glaube, in den 90er Jahren, dann kamen dann auch schon wieder so die Vintage-Welle wieder, ne? Dass man dann auf einmal gesagt hat, oder doch lieber eine alte. Nee, wir waren ja, hatten das ja vorhin schon gesagt, dass Ende der 80er Jahre die Les Paul wieder wieder groß in Mode kam. Und das hatte ja den Grund auch das lag ja an einem bestimmten Gitarrenspieler. Ich denke da,
darauf wolltest du. Eins meiner größten Idole, ja.
Ah, genau. Der Herr Slash von Guns N' Roses. Also das muss ich auch sagen, ich war, ja, eigentlich kann man das auch sagen, von Anfang an ein Guns N' Roses-Fan. Zu Use Your Illusion-Zeiten noch ein bisschen mehr wie vorher. Und also ich fand die Gitarren auch damals einfach geil, von der Optik her, sag ich mal.
Ja, finde ich auch nach wie vor.
Ja.
Ja, also das war für mich also überhaupt eins der großen Aha-Erlebnisse, wo ich die Initialzündung hatte, wo ich dann wusste, da bin ich jetzt musikalisch zu Hause. Und zwar war das bei dem Freddie Mercury Tribute, das müsste 1992 gewesen sein.
Mhm.
Und das wurde, glaube ich, damals auf Premiere, das war damals ein Bezahlsender, gezeigt, unverschlüsselt. Und tatsächlich haben bei diesem Konzert, also neben Queen mit allen möglichen Gästen zusammen, auch die Guns N' Roses gespielt, Def Leppard, Extreme, Metallica. Und da wusste ich auf einmal, das ist das, was ich geil finde.
Das ist ja interessant. Hast du das denn damals geguckt? Ich weiß, dass du das auf VHS hast, die Kaufversion auf VHS gehabt. Da kann ich mich dran erinnern.
Ein Kumpel von mir hat es aufgenommen und dann habe ich es erstmal von ihm da geguckt und habe es dann später, als es kam, gekauft. Und ich habe mir, glaube ich, sogar die DVDs auch noch gekauft oder sogar Blu-rays vor ein paar Jahren. Aber mal ganz ehrlich, das kann man sich ja eigentlich echt nicht mehr angucken. Nee, also wie der Paul Young damals aussah.
Also ich bin der Meinung, dass ich das damals wirklich live im Fernsehen geguckt habe. Aber ich will es jetzt nicht beschwören.
Könnte schon sein. Also war ein großartiges
Ja.
Konzert, tolle Musiker
Ja.
und wie gesagt, und Slash mit seiner Les Paul.
Und die haben damals ja auch Knockin' on Heaven's Door gespielt mit der Double Neck SG.
Ja, stimmt.
Ja. Die da bekannt wurde und natürlich von Led Zeppelin, Stairway to Heaven.
Ja, wobei der das
Und.
im Studio vermutlich überhaupt nicht gespielt hat. Ist, glaube ich, mehr so von dem
Nee, natürlich.
Konzertfilm bekannt, diese Double
Ja,
Neck.
natürlich, natürlich. Aber daher kennt man das. Ne? Und bei den Eagles, Hotel California wurde sowas auch immer mal gespielt.
Ja.
Ne?
Also christlich unbequem, so eine Double Neck. Ich habe irgendwann mal einen in der Hand gehabt. Also finde ich schon zwar irgendwie cool, aber also mehr als ein Lied würde ich damit auch nicht spielen wollen, weil die halt schwer und unhandlich ist.
Also ich fand das auch immer geil, Double Neck, und wollte unbedingt eine haben und würde es heute ums Verrecken nicht auf die Idee kommen, sowas spielen zu wollen oder mir sowas zu kaufen. Das ist viel zu schwer. Dafür sind wir jetzt zu alt, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, wir sind zu alt für den Scheiß. Du kennst ja meine Les Paul, die ist ja eine Les Paul mit 2 S. Die ist extra abgespeckt, rückenschonend.
Ja. Ja, und du kennst ja meine Les Paul und die würde ich auch gerne mal ein bisschen abspecken, damit der Rücken geschont wird.
Ja.
Aber das wird wohl nicht gehen.
Ja, aber die habe ich schon mal im Studio benutzt, deine Les Paul. Die habe ich damals, als wir
Genau.
mit Blind Insanity, das war meine Trash-Metal-Band damals, haben wir ein Album und eine EP oder Maxi gemacht und bei der Maxi, die haben wir in Lolla aufgenommen im Tonstudio und der Gons war so freundlich, mir seine Les Paul zu leihen. Da haben wir uns
Ja.
also offensichtlich schon gekannt.
Da haben wir uns gekannt, ja.
Und die habe ich dann auch gespielt und klang auch fett.
Ja, weißt du noch, welches Lied das war, oder hast du die bei allen drei Liedern gespielt? Ich glaube, das war nur ein Lied, oder? Das ist eine gute Frage.
Das ist
Also
eine
ich,
gute Frage.
habe ich die denn wieder mitgenommen oder hatte ich dir die geliehen und du hast mir die dann wieder zurückgegeben, also mit den, weil ich war mal da, aber da hast du nicht alle drei Lieder aufgenommen. Das würde, glaube ich, nicht, oder? Wie viele Tage hast du aufgenommen?
Na, nicht so viel. Also ich habe mich ja, also damals, der Burkhard ist ja der viel bessere Rhythmusgitarrist damals gewesen und die meisten Gitarren hat er aufgenommen. Ich habe dann praktisch nur die Overdubs, die Solos und so den Zuckerguss drauf gemacht. Das war einfach so am praktikabelsten.
Ja.
Ja, gute Frage. Vielleicht habe ich sie auch ein paar Tage behalten, habe sie dann zurückgebracht.
Ich weiß es auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir dir dann etwas später, als du dann bei uns, also mit mir gespielt hast, denn bei Lexi Confusion, haben wir dir irgendwann zum Geburtstag mal einen Gutschein geschenkt, damit du dir einen pinken Humbucker kaufen konntest. Den wolltest du irgendwie haben und hast den in deine Epiphone Les Paul eingebaut.
Ja, in der sandbürstfarbenen. Sah aber eigentlich kacke aus.
Ja.
Ich habe den dann später ersetzt durch ein Seymour Duncan Pickup, das sah cool aus und die Gitarre habe ich dann irgendwann später, dann kam das Internet über irgendein Forum, tatsächlich mit jemandem getauscht gegen meine weiße Ibanez, die ich heiß und innig liebe und vermutlich nie wieder hergeben werde.
Ja, so
Aber
kenne ich dich auch mit der weißen Ibanez. Ja,
das ist aber,
was.
glaube ich, ein Thema für eine andere Folge, wenn wir unsere eigenen Instrumente vorstellen.
Genau, aber ja, was haben wir denn noch zu erzählen über E-Gitarren? Also wir waren jetzt schon mal so locker in den 90er Jahren, wo dann halt auf der einen Seite ja, Vintage-Instrumente wieder interessanter wurden. Ich
Genau.
denke mal, Custom Shop auch irgendwie so langsam aufkam. Das war vorher, glaube ich, auch nicht so ein großes Thema. Ja,
Ja.
beziehungsweise also Fender oder Gibson hatten das auch, glaube ich, damals noch gar nicht. Also so in den 80er Jahren oder so gab es das nicht wirklich oder wenn dann nur ganz, ganz wenig. Ja.
Es gab
Und
ausgewählte Custom-Modelle schon. Also Paul McCartney zum Beispiel hat eine der ganz wenigen Linkshänder Les Pauls gehabt, die extra für ihn gebaut worden ist.
ja gut, wenn man halt so ein Star ist, klar.
Ja. Aber ich glaube, auch im Rahmen des Revivals der Les Paul kam das so auf, dass dann Gibson auch gemerkt hat, okay, die Leute wollen diese alten Les Pauls gerne haben. Die waren natürlich damals auch schon teuer, jetzt sind sie inzwischen unbezahlbar und haben dann, weiß nicht, wie viele Serien von Reissue-Gitarren gemacht, um versucht, möglichst nah an das Original ranzukommen. Also haben extra neue Tonabnehmer entwickelt, um diesem Puff wieder nahe zu kommen. Also da haben sie ein richtig dickes Fass aufgemacht und ein Ein Freund von mir hat sich tatsächlich so eine richtig coole Gibson super duper Vintage-Gitarre für sehr viel Geld gekauft vor ein paar Jahren. Und ich habe die bei ihm ein paar Mal gespielt. Das ist ein wirklich großartiges Instrument. Würde
Ja.
ich mir wahrscheinlich nicht kaufen für das Geld, aber es war sein großer Wunsch und sie ist wirklich cool, muss man sagen.
Ja gut, da muss man halt auch bereit für sein, so viel Geld auszugeben, ja, das ist klar. Wir waren ja auch mal vor 2 Jahren, waren wir doch mal hier in so einem Vintage-Shop in Frankfurt, Maintal oder was, ne?
Ja, beim Guitar
Guitar
Point.
Point, ja. Da gab es ja auch viele alte, teure Gitarren. Das war sehr
Ja,
interessant.
und bei manchen war nicht mal ein Preisschild dran, da wusste man schon, okay, das sind jetzt gleich die richtig übel teuren Sachen.
Ja. Aber wir waren brav und haben sie nicht mal angefasst, die Gitarre, glaube ich. Also ich wüsste nicht, dass ich eine angefasst habe. Ja. Ja, wie haben sich denn die Gitarren noch entwickelt? Also es wurde ja dann auch immer mehr getauscht, wie das hat damals Van Halen schon gemacht hat, der halt irgendwie Pickups getauscht hat. Das wurde natürlich auch immer eine größere Geschichte, ja, dass man halt Pickups tauscht und dann gab es da natürlich auch diese Pickup-Hersteller, die das auch angeboten haben, wie Seymour Duncan oder Dimaceo, um mal, würde ich sagen, die bekanntesten zu nennen.
Ja, und zum Teil sind ganze Firmen daraus entstanden. Also, kennst du ja vielleicht die Firma ESP? ESP steht für Electronic Spare Parts. Und die haben tatsächlich ursprünglich eigentlich Ersatzteile gebaut für E-Gitarren.
Ach ja, das wusste ich auch noch nicht. Interessant, ja. Und ja, in den 90ern, da war ja dann Metallica auch eine große Nummer,
Ja,
die
da
ja
ging
dann
es dann.
auch ESP gespielt haben. Ja, die Gitarren wurden dann halt auch mal ein bisschen kantiger und da gab es doch diese BC Rich-Geschichten und sowas, ja, die so richtig wild aussehen, sage ich mal.
Ja, stimmt. Kerry King von Slayer hat
Ja.
sowas natürlich gespielt, aber Slash hat zum Beispiel auch eine Mockingbird gespielt und ich glaube,
Genau.
hat das bis zuletzt immer bei You Could Be Mine, hat er immer diese BC Rich Gitarre gespielt.
Da fällt mir auch ein, da gibt es doch diese auch besondere Gitarren. Da könnte man vielleicht auch mal kurz was drüber erzählen. Also einmal gab es, glaube ich, in den 80er Jahren aus Plexiglas eine Gitarre
Ja, sowas
von
gab es von Dan Armstrong, glaube
Ah,
ich.
Stan Armstrong, genau. Da konnte man, glaube ich, sogar den Pickup tauschen. Der war nicht irgendwie reingelötet oder oder verschieben in der Position.
Ja, richtig, der war auf so zwei Schienen, glaube ich.
Ja,
Und es gab natürlich Alu, also Travis Bean
genau,
und
darauf
so.
wollte ich hinaus.
Ja, hast du die
Weil die
letzte
hat
Gitarre und
Slash.
Bass gelesen?
Nee, so weit bin ich ja nicht.
Okay, weil da ist auch irgendwie ein, glaube ich, ein europäischer Hersteller, der auch mal wieder irgendwie Alu-Gitarren macht oder sogar ein deutscher. Nun ja, und was hast du, Slash hat auch so eine?
Slash hat auch so eine mal gehabt, ja. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, bei irgendeiner Ansage von so einem Konzert, dass der Axel gesagt hat, dass Slash hier seine tolle Travis Bean-Gitarre jetzt spielt.
Okay, das habe
Ja.
ich nicht gewusst.
Ja. Ja, und die Gitarren wurden dann irgendwie auf der einen Seite immer älter, also so quasi, dass man immer weiter die alten Modelle spielen wollte und dementsprechend die auch genauso gebaut hat oder teilweise auch damit geworben hat, Fender oder auch Gibson, ja, dass irgendwelche Custom-Shop-Modelle oder sowas jetzt wieder mehr Originalteile oder genauso gebaut wurden, ja, wie in den 80er Jahren, wie in den 50er Jahren, Entschuldigung, ne, dass man sich da immer wieder mehr angenähert hat, quasi, ne, weil zwischendurch hat sich natürlich ein bisschen was geändert, man hat andere Teile benutzt und vielleicht auch andere Verfahren, um die Gitarre herzustellen. Ja, und auf der anderen Seite wurden natürlich Gitarren auch immer moderner. Ja.
Ja, aber die Materialforschung ging natürlich auch immer weiter und ein ganz schräger Trend fand ich ja diese ganze Geschichte mit Relic und Road Worn oder so, dass man praktisch eine
Genau.
nagelneue Gitarre kauft und die sieht aber aus, als wäre sie schon 50 Jahre alt und wäre schon über Stock und Stein geflogen.
Und wenn ich aber so viel Geld ausgeben würde, um mir eine teure neue Fender zu kaufen aus dem Custom Shop oder sowas, dann soll die aber auch richtig abgefuckt aussehen, finde ich. Ja, da will ich kein Ding haben, was irgendwie neu aussieht, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Ja, wenn also schon, denn schon.
Ja. Das sind teilweise echt die coolsten Gitarren, ja, wenn die richtig schön ja, benutzt und gebraucht aussehen.
Ja, ich finde es ja auch generell toll, wenn auch alte Instrumente auch wirklich gespielt werden.
Genau.
Und da möchte ich mal den Herrn Joe Bonamassa ausdrücklich loben. Wir hatten ja mal das Vergnügen, vor ein paar Jahren ein Konzert in Wetzlar zu sehen, der tatsächlich auch seine alten Schätzchen, und er besitzt auch mehrere 1959er Les Pauls, auch mit auf Tournee nimmt und auch regelmäßig spielt und der da auch nichts dran ändert an diesen Gitarren. Also es wird sicherlich die Seitenlage und so einstellen, aber sagt, wenn das Poti kratzt, ja dann kratzt das Poti eben, dann ist das so.
Ja.
Und grandioser Sound jedenfalls, den er da hatte.
Da muss ich irgendwie automatisch an Snowy White denken, der immer seine Goldtop, die glaube ich gar nicht mehr Gold aussieht, ja, immer gespielt hat, ja, der damals Tourgitarrist von Pink Floyd war, Ende der 70er und in den 80ern und dann für Roger Waters. Und ehrlich gesagt fand ich immer seinen Sound nicht so besonders toll. Aber gut, mag Geschmackssache sein. Den haben, waren wir damals zusammen, den habe ich auch schon mal live gesehen.
Ich habe den nicht gesehen, das muss...
Der war hier in auch in Wetzlar im, wie heißt der kleine?
Francis.
Im Francis, ja.
Also
da hat er mit seiner Solo-Band gespielt, ne? Das war auch gar nicht mal so gut. Also, ja, gut. Wir kannten halt die Songs nicht irgendwie, keine Ahnung. Aber da hat er auch die Goldtop gespielt.
Ja, ich glaube, er hat sie irgendwann also, verkauft.
Der hat sie verkauft mittlerweile, ja. Ich weiß auch gar nicht, der spielt ja auch nicht mehr mit Roger Waters. Keine Ahnung, ob der noch Musik macht, also professionell.
Ja gut, der David Gilmour hat sich ja auch zur Rente gesetzt.
Ja, sei es ihm gegönnt. Ja, was ich ja immer noch mochte, das kam dann auch später, ich denke mal eher so in den 90er Jahren und danach, wo dann auch mal mit Ersatzstoffen zu Holz irgendwie ausprobiert wurden, ja, so Carbon-Verbünde und ich bin ja ein großer Fan der Parker-Gitarren gewesen.
Stimmt, du hast ja auch mal eine gehabt, also die war jetzt nicht aus Kohlefaser, aber hat natürlich die, ja, die Optik gehabt.
Genau, ja, das war das günstigere Modell aus Fernost, was ich hatte. Ja, stimmt. War echt eine coole Gitarre.
Ja, ich sag mal jetzt so, Trends kommen auch immer wieder. Diese Relish-Gitars, glaube ich, aus der Schweiz, die sind ja auch aus so einem Kunststoff und die haben ja so wechselbare Tonabnehmer und so Geschichten.
Ja, die haben, glaube ich, auch ein Alu-Gehäuse, würde ich das eher nennen.
Ja, so ein Alu-Rahmen, gell?
Ja, ja, genau, ja. Und dann ist da, sind da einfach irgendwie eine Decke drauf und unten irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, diese Tasche unten, die, da kann man sich ziemlich viel wegnehmen, um dann die Pickups zu wechseln und ja. Ja, da gibt es natürlich viele neue Errungenschaften. Und dann kommen wir da auch zu den Fishman-Pickups, die du schon vorhin erwähnt hast, die dann nicht mehr aus Draht gewickelt werden.
Ja, sondern werden praktisch wie so Metallrähmchen aufeinander gestapelt.
Ja. Und ich glaube, der Sound wird dann eher programmiert, ne? Das ist,
ja.
Ich glaube, das wird dann eher irgendwie, ich weiß gar nicht so genau, habe ich mich da jetzt, oder ich habe das bestimmt schon mal gehört, habe es aber auch mittlerweile wieder vergessen. Aber der wird eher zurechtgebogen, sag mal. Das ist nicht so, dass man da irgendwie dadurch, wie man diese Dinger zusammensetzt, dass dadurch der Sound entsteht. Aber dadurch können sie halt auch verschiedene Sounds abrufbar machen. Was ja auch ein Trend ist, der meiner Meinung nach, also die Gitarrenindustrie oder überhaupt auch der Gitarrenspieler an sich ist ja ein bisschen oldschool immer, ne? So darf sich nicht so viel verändern. Und sowas wie Coil Splitting, ja, das finde ich ja schon eigentlich eine coole Sache, ja, dass man halt eine Gitarre hat, die sehr variabel ist, ja.
Ja, aber ich ertappe mich dann immer wieder dabei. Also meine Les Paul zum Beispiel hat ja oben den charakteristischen 3-Wege-Schalter und hat unten noch einen zweiten Schalter statt des zweiten Tonpotis, wo man das Coil-Split schalten kann. So, das heißt, die Gitarre hat jetzt im Prinzip unten 2 und oben 3 Positionen, 6 verschiedene, aber man muss an 2 verschiedenen Schaltern schalten. Also da lobe ich mir dann doch irgendwie so einen Five-Way-Switch, der entsprechend in Zwischenpositionen irgendwie dann die Coil-Splits für mich übernimmt.
Ja, das ist dann halt Geschmackssache, was man für Sounds braucht, eventuell und wie man die abrufen will. Ich denke mal, das mag der eine so, der andere so. Das ist ja auch so eine Sache an so einer Gitarre, so eine Ergonomie teilweise, ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Paul Reed Smith SE, ja, nehme, die finde ich jetzt so von den Potis und dem Dreiwegeschalter auch nicht ergonomisch, ja. Das nervt mich total, dass ich irgendwie da nach hinten greifen muss, um die Pickups zu wechseln. Ja. Das wäre mir lieber, wenn die so an der Stelle wären wie bei einer Stratocaster oder so. Ne?
Ja, oder wieder bei der
Das ist.
Majesty vom John Petrucci, der ja die Potis und den Schalter alle so in einem Bogen angeordnet hat an seiner Gitarre, dass er schön so in einer Bewegung überall dran kommt.
Ja. Ja, danach hat er sie ja ausgerichtet. Ja.
Ja, genau, ist ja nur auf Ergonomie optimiert. Aber ich
Genau.
muss sagen, je längere Jahre die jetzt auf dem Markt ist, desto eher könnte ich mich auch damit anfreunden. Als die rauskam, fand ich die
Das
total hässlich.
geht mir genauso, ja. Da sind wir ja mal ausnahmsweise der gleichen Meinung.
Verrückt.
Verrückt, ja, das kommt ja nicht so oft vor. Ja, was ist denn für dich wichtig an der E-Gitarre? Was muss deine E-Gitarre haben, damit du sie haben willst oder kaufst oder ja.
Also da gibt's, also einmal, sie muss gut aussehen. Da bin ich total oberflächlich, was das betrifft, aber eine Gitarre muss richtig cool aussehen und das erhöht durchaus den Woman Acceptance Faktor, dass die dann auch im Wohnzimmer hängen darf, wenn die cool aussieht. Meine Frau findet Les Pauls cool, das mag ich.
Ja.
Ansonsten mag ich es gerne, wenn sie leicht ist. Ich mag flache Hälse, ich mag breitere Griffbretter gerne. Und Humbucker natürlich, die muss gescheit brettern können. Und Tremolo zum Beispiel brauche ich gar nicht. Oder wollen wir es Vibrato nennen?
Ja.
Einige meiner Gitarren haben das, aber ansonsten habe ich gemerkt, gerade da ich auch hier und da mal die Gitarre runterstimme, von Standard auf Drop D, dass ich eigentlich Hardtails lieber mag. Und ich habe ja alle Einzelteile für eine Hardtails-Strat mir schon zusammengesucht. Das liegt jetzt alles im Keller in der Kiste, die werde ich irgendwann mal bauen und das wird eine Strat, wie sie genau nach meinem Geschmack ist. Aber dafür können wir, glaube ich, eine separate Sendung machen.
Ja, ich glaube, über Gitarre bauen oder modifizieren können wir auf jeden Fall mal irgendwas irgendwann machen. Ja, also ich finde halt, also optisch kleine Gitarre muss dir einfach gut gefallen. Ja? Und das finde ich erstaunlich, wie viele Gitarren einfach scheiße aussehen, ja, muss man auch mal sagen. Und aber was mir mittlerweile am allerwichtigsten ist, dass wirklich der Hals. Dass der Hals sich gut anfühlt. Ja, der muss gut in der Hand liegen und das ist wirklich die halbe Miete. Ja? Wenn das nicht der Fall ist, dann weiß nicht, macht das irgendwie alles keinen Spaß. Man kann sich zwar an alles irgendwie gewöhnen, aber wenn ich dann am Ende des Tages irgendwie meine Silhouette Special hier oder meine Silo in die Hand nehme, ja, und dann weiß ich, ah, so muss das sich eigentlich anfühlen. Ja, das ist halt irgendwie was Besonderes und das passt für mich halt. Ja. Und mittlerweile bin ich auch ein großer Fan davon, dass die Hälse unlackiert sind, ja, sondern einfach nur geölt, fertig, ja, vielleicht
Ja, also
gewachst.
es kann auch satiniert sein, aber es ist so,
Ja.
ja, so speckig glänzend und klebrig, das mag ich auch nicht.
Nee.
Also bei meiner Les Paul, die ist zwar glänzend, aber da geht's irgendwie, die flutscht trotzdem.
Und ich finde Drop-Tuning oder auch Umstimmen, ja, während oder nicht während des Liedes, aber zwischen den Liedern, kann man auch ganz gut mit einer Vibrato-Gitarre. Das mache ich ja auch regelmäßig. Ich habe dann einfach die Federn ein bisschen fester angedreht unten, die Schrauben ein bisschen tiefer reingedreht. Und damit das Vibrato auf jeden Fall aufliegend ist. Und dann kann man da auch mal eine Seite umstimmen. Das ist überhaupt kein Problem.
Ja, das stimmt. Aber für
Ja.
den richtigen Komfort beim Umstimmen jetzt bei Anavo spiele ich zum Teil Standard, Drop D, Drop C Sharp, Baritonstimmung. Dafür habe ich ja eine Modeling-Gitarre, aber für Modeling machen wir auch noch mal eine ganz eigene Sendung.
Ganz bestimmt, ja. Stimmt, aber das ist eigentlich ein guter Abschluss, weil. das ist ja, das können wir trotzdem mal ganz kurz anreißen, ja. Dass die Variax von Line 6, die ist ja auch, ich glaube, relativ einzigartig. Oder gibt es da noch sowas Ähnliches oder Gleiches irgendwie?
Nicht, dass ich wüsste.
Ja. Und dort kann man halt wirklich per Knopfdruck, würde ich sagen, oder per Drehen sich verschiedene Sounds raussuchen. Ja, da gibt es halt von der Tele über die Strat, über die Les Paul, über eine Akustikgitarre, über ein Banjo und so weiter, ja, noch viel mehr. Und auch mit verschiedenen Sounds. Ja. Also du wählst dir deine Strat an und dann hast du dann halt den Fünf-Weg-Schalter, wo du halt auch wie bei einer normalen Strat die fünf Sounds rauskriegst, ja. Und dann hast du noch den zweiten Drehregler, wo du einfach verschiedene Tunings auswählen kannst. Über Standard, Flat und Drop D, Drop Cis, Open E, Open D, Dat-Gat, irgendwie sowas. Da kann man sich auch selbst programmieren, wie man will, und drauf abspeichern. Ja. Das ist schon
Ja, und
krass,
aber
ja.
der richtige Schuh wird erst raus, wenn du das auch noch mit dem Helix zusammen benutzt, so wie ich
Ja,
das
aber
bei
das
Anavo
erklären wir.
mache. Ja, das müssen wir dann
Genau.
anders erklären, weil dann hat man auf
Ja.
Knopfdruck auch noch die Position des Tonabnehmers und den Verstärker und die Effekte mit ausgewählt. Ja, aber ich denke auch, ich glaube, wir haben jetzt sowieso, wir haben schon über eine Stunde jetzt gequatscht, oder? Also in die
Ja,
Richtung.
lange Folge.
Ja.
Ja, das ist so das, was uns jetzt spontan über die Gitarre eingefallen ist. Da könnte man noch viel mehr erzählen, ja, noch auf ganz andere Modelle eingehen und Hersteller, die wir gar nicht genannt haben. Aber
Ja,
ich denke mal, das ist, ja.
vielleicht gibt es ja da Bedarf, vielleicht gibt es Wünsche von Zuhörern und dann kann man sich da mal ein bisschen einlesen und mal schauen, ob man da auch mal was zu erzählen kann, beziehungsweise aus unseren eigenen Erfahrungen vielleicht sogar auch beitragen. Wir haben ja beide schon auch einige Gitarren besessen und besitzen auch immer noch einige.
Ja, genau. So sieht's aus. Ja, schön. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns. Und ich freue mich schon sehr auch auf die nächste Folge, weil da habe ich, glaube ich, einiges zu erzählen. Aber da wird jetzt noch nichts verraten. Das sehen wir dann. Bis bald, Carsten.
Ja, macht's gut. Bleibt
Ich
weiterhin
wünsche einen schönen
gesund.
Abend. Ja.
Ebenfalls, wir hören uns demnächst. Ciao.
Tschüss!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.